Als ich ein Kind war, habe ich Feste total geliebt. Eigentlich war es egal, was für ein Fest das war. Weihnachten, Ostern, Geburtstage. Es gab immer so einen festen Ablauf, auf den man sich verlassen konnte. Und total viele schöne Momente. Zusammen sein, alle hatten mehr Zeit, keiner musste arbeiten, es gab immer leckeres Essen, nach dem Essen fetten Nachtisch, irgendwann Kaffee und Kuchen. Es gab ganz viele Ausnahmen, man durfte länger aufbleiben, ich durfte sehr früh als Kind Cola trinken an Festen, es gab mehr Schokolade, es war großartig. Und als ich älter wurde, da wurden Feste irgendwie ein bisschen weniger wichtig. Wahrscheinlich auch, weil ich mich natürlich versucht habe, so von meinen Eltern irgendwie abzugrenzen, von dem, wie ich groß geworden und sozialisiert bin. Aber ich muss gestehen, ein bisschen habe ich diese Feste auch immer vermisst, weil sie einem doch irgendwie Halt geben, weil sie sich doch irgendwie gut anfühlen, weil sie dem Jahr und dem Alltag irgendwie eine Struktur geben, weil sie einem helfen, herauszukommen und weil man Zeit mit vertrauten Menschen verbringt, ohne dass man sich extra mit denen verabreden. Man muss keinen Termin machen. Es ist klar, dass man sich zu diesem Fest gemeinsam trifft. Jetzt habe ich 3 Kinder und wir feiern wieder Feste. Und meine Kinder fiebern immer dem nächsten Fest entgegen. Also es beginnt dann irgendwann im Jahr mit Fasching, dann kommt Ostern, dann die Maifeiertage. Da sind lange Wochenende, da kann man Ausflüge machen. Dann kommen die Geburtstage, die Sommerferien. Und so geht das durch das ganze Jahr, bis am Ende dann Weihnachten kommt. Das ist das Highlight. Und dann Silvester und Neujahr und dann geht's wieder von vorne los. Aber ich habe festgestellt, meine Kinder und ich, wir mögen auch die kleinen Feste, also sowas wie den Freitagabend, wo alles irgendwie nicht mehr so genau genommen wird, weil man ja weiß, am nächsten Morgen muss man nicht unbedingt aufstehen. Oder Sonntagsfrühstück, bei dem es einfach Brötchen vom Bäcker gibt. Wir hatten, als ich Kind war, so eine Montagstradition. Ich weiß nicht, warum das, wie das entstanden ist, aber irgendwie haben wir uns montagabends nach dem Abendessen nochmal hingesetzt, Gesellschaftsspiele gespielt und bei Kerzenschein und es gab immer Kuchen. Und wie auch immer meine Eltern darauf gekommen sind, aber diese merkwürdige Tradition hatte einen ganz tollen Effekt. Der Montag war definitiv nicht der schlimmste Tag der Woche, sondern er war gut. Feste tun uns gut, nicht nur Kindern, sondern auch uns Erwachsenen. Und ich glaube, deswegen gibt es auch in der Kirchengeschichte so eine lange Tradition von Festen. Und es ist auch in jeder Kultur so. Es gibt keine Kultur auf dieser Welt, in der es nicht irgendwelche Rituale oder Feste gibt. Es gibt im Alten Testament ungefähr 200 Verse, die sich damit beschäftigen, wie Rituale und Feste passieren sollen, wie man das macht. Und im Neuen kommen weitere hinzu. Jesus selber initiiert 3 Feste oder Rituale über die jüdischen Traditionen hinaus. Und das ist zum einen die Taufe, zum anderen das gegenseitige Füße waschen und das Abendmahl. 2 haben sich etabliert, Taufe und Abendmahl feiern fast alle christlichen Traditionen in irgendeiner Art und Weise. Das mit dem Füßewaschen haben wir verlernt. Das machen nur sehr wenige noch. Heute möchte ich euch für das Abendmahl begeistern. Das ist mein erklärtes Ziel, dass ihr am Ende Lust auf Abendmahl habt. Das ist ein Ritual, von dem ich überzeugt bin, dass es uns gut tut. Aber ich habe auch den Eindruck, dass Christen da ganz unterschiedliche, teils auch widersprüchliche Gefühle dazu haben. Manche lieben es und andere finden es trotz jahrelanger Praxis irgendwie merkwürdig oder befremdlich. Manche sind auch peinlich berührt dabei und wissen nicht so richtig, was sie eigentlich tun sollen, obwohl sie es kennen. Man macht hier aber irgendwie auch komische Sachen, die man sonst nie in seinem Leben tut. Also wo sonst essen wir denn ein winziges Stückchen Brot und trinken ein winziges Schlückchen Traubensaft? Das macht man ja sonst einfach nicht. Manchmal gibt es auch eine merkwürdig anmutende Sprechformel, die, wenn man sie oft gehört hat, vielleicht vertraut ist, aber für manche ist es auch sehr merkwürdig. Manche fragen sich auch, wie verhält man sich denn jetzt richtig beim Abendmahl? Guckt man einander an? Gucken die anderen mir zu? Was soll ich dabei denken? Soll ich die Augen schließen? Soll ich beten? Eigentlich sind wir uns vermutlich alle einig, dass das Abendmahl wichtig ist und dass wir es feiern sollten, weil Jesus es selber angeordnet hat. Aber gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass manchmal auch das Gefühl fehlt, wie macht man es denn jetzt eigentlich? Und wir machen es halt. Ich beschäftige mich schon seit Monaten immer mal wieder mit dem Thema Abendmahl und ich selber habe ganz unterschiedliche Gefühle dabei. Das liegt aber auch daran, weil ich schon ganz abgefahrene Sachen in Bezug auf das Abendmahl erlebt habe, so in den letzten vielen Jahren. Es gibt zum Beispiel Menschen, die Angst hatten, unwürdig am Abendmahl teilzunehmen und dadurch irgendwie Schuld auf sich zu laden. Und dann vielleicht sogar von anderen dabei beobachtet wurden, wie sie dann nicht am Abendmahl teilgenommen haben. Und die haben sich dann überlegt, was hat derjenige denn wohl jetzt verbrochen, dass er nicht am Abendmahl teilnehmen kann? In manchen Traditionen werden Menschen vom Abendmahl ausgeschlossen und dürfen nicht daran teilnehmen, weil sie etwas gemacht haben, was der Kirche nicht gefiel. Oder sie dürfen nicht teilnehmen, weil sie aus einer anderen Kirche kommen. Manche Menschen müssen vor dem Abendmahl noch schnell Dinge erledigen, um ihr Gewissen ein bisschen zu entlasten, damit sie daran teilnehmen können. Und da kann ich schon verstehen, warum manchen Menschen auch die Lust auf das Abendmahl ein bisschen vergeht. Ich möchte mit euch in die Bibel schauen und hoffe, dass damit einiges klarer, aber vor allen Dingen einfacher wird. Das ist mir und uns Ältesten nämlich ein echtes Anliegen, dass das Abendmahl, dass die Hürden und die Vorurteile und die Ängste möglichst klein sind. Und dass viele Menschen dem nachkommen können, was sich Jesus von allen Christen gewünscht hat. Ich lese gleich aus dem Korintherbrief des Paulus vor, weil das der älteste schriftliche Text übers Abendmahl ist. Die Evangelien wurden zum Großteil nach den Briefen geschrieben. Und das Schöne im Korintherbrief ist, dass diese Situation bei den Korinthern es scheinbar nötig macht, dass Paulus ein bisschen mehr ausholt und ein bisschen mehr erklärt. Und das hilft uns zu verstehen, worum es dabei eigentlich geht und was es mit dem Abendmahl auf sich hat. Und ich lese zuerst aus 1. Korinther 11, 17 bis 22. 1. Korinther 11, 17 bis 22. Aber da ist noch eine Sache, zu der ich euch Anweisungen geben muss. Dabei kann ich euch nicht loben, denn ihr kommt nicht so zusammen, dass es gut für die Gemeinde ist. Vielmehr schadet es ihr. Zunächst höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, gibt es verschiedene Gruppen. Zum Teil glaube ich das auch. Es kann ja gar nicht anders sein, als dass es verschiedene Parteien bei euch gibt. Nur so zeigt sich, wer von euch sich bewährt. Wenn ihr zusammenkommt, hat das nichts zu tun mit dem vom Herrn eingesetzten Mahl. Denn wenn es ans Essen geht, hält jeder sein eigenes Mahl. Und so ist der eine hungrig, der andere aber betrunken. Habt ihr etwa keine Häuser, in denen ihr essen und trinken könnt? Oder missachtet ihr die Gemeinde Gottes und wollt die herabsetzen, die nichts haben? Was soll ich zu euch sagen? Soll ich euch etwa dafür loben? Nein, dafür lobe ich euch nicht. Paulus sagt, dass beim Abendmahl der Korinther einiges schief läuft. Und er beginnt damit, dass er sagt oder dass er kritisiert, dass es verschiedene Gruppen gibt. Gruppen, die vermutlich unterschiedlicher Meinung sind und miteinander streiten. Er sagt auch, ganz vermeiden lässt sich das nicht, aber das sollte nicht der Normalfall sein. Ihr dürft verschiedene Meinungen haben, ihr dürft um die Wahrheit ringen, aber ihr gehört zusammen, ihr seid ein Leib, eine Gemeinde. Parteiungen findet Paulus grundsätzlich schlecht. Und das ist auch die größte Kritik am Abendmahl der Korinther. Er sagt, jeder hält sein eigenes Mahl, der eine bleibt hungrig und der andere ist schon betrunken. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ohne Kontext zu verstehen. In der Gemeinde in Korinth gab es sehr wahrscheinlich ärmere und reichere Christen. Einige waren vielleicht arme Sklaven, mussten vermutlich lange arbeiten und kamen erst später zum Essen dazu. Und andere waren reich. Es war damals üblich, dass man schon großzügig Essen auch mit ärmeren Menschen geteilt hat, wenn man gut situiert war. Aber dann machte man das häufig so, dass man die in einen extra Raum setzte und auch nicht so eine große Auswahl an Speisen servierte. Das war alles normal. Reiche hatten mehr Zeit, hatten mehr Geld, haben früher angefangen, haben köstlich gespeist und, Paulus sagt, waren teilweise schon betrunken. Und dann kamen die Armen dazu, die noch nichts gegessen hatten und waren hungrig. Es war erstmal nichts Besonderes. Man könnte auch sagen, Mensch, super, dass ihr euer Essen mit den ärmeren Leuten teilt. Aber Paulus kritisiert dieses normale Verhalten. Denn wenn man dann zusammen Abendmahl feiert, dann verbindet einen das gar nicht als Gruppe, sondern es trennt einen. Die einen sind ausgehungert und die anderen hatten schon einen feuchtfröhlichen Abend. Hier ist doch jedem in wenigen Sekunden klar, wer arm und wer reich ist, wer Zeit hatte und wer viel arbeiten musste oder wer privilegiert ist und wer benachteiligt ist. Und das findet Paulus nicht gut. Und in diesem kurzen Text wird klar, was Paulus beim Abendmahl wichtig ist und auch, was beim Abendmahl üblich ist. Erstens, das Abendmahl scheint für den Glauben der ersten Christen total elementar zu sein. So wie Paulus davon spricht, haben das scheinbar alle Gemeinden die Anweisungen von Jesus sang- und klanglos umgesetzt. Und die machen das sogar derart oft, dass sich scheinbar ganz schnelle, neue und auch nicht ganz so passende Traditionen einschleichen. Vermutlich machen die das nicht nur einmal im Monat. Vielleicht machen sie das täglich, vielleicht machen sie das wöchentlich, ganz genau weiß man es nicht, aber sie machen es ganz sicher oft. Zweitens, das Abendmahl ist eingebettet in ein ganz normales, alltägliches gemeinsames Abendessen. Es ist kein Extrapunkt in einem Gottesdienst in der Synagoge, sondern sie essen miteinander und dann feiern sie Abendmahl. Damals hat man übrigens viel häufiger als heute und auch viel häufiger als in unserer deutschen Kultur abends zusammen in einer Gruppe Abend gegessen. Das war viel normaler. Das war auch nichts Besonderes, dass man das tat. Das Besondere an den Christen war, dass hier Menschen unterschiedlicher Couleur zusammenkamen, die sonst keine Zeit miteinander verbracht haben. Und das Dritte, das Abendmahl soll Menschen verbinden, soll Einheit stiften und nicht sie voneinander trennen. Alle sind gleichrangig, alle begegnen sich auf Augenhöhe. Niemand soll beim Abendmahl beschämt werden. Jeder soll willkommen sein. Und das Setting sollte so gestaltet sein, dass dies auch bei den Menschen ankommt, dass sie willkommen sind. Und dann erklärt Paulus nochmal, was da eigentlich zu tun ist bei diesem Abendmahl. Nicht, dass da irgendwelche Unklarheiten entstehen. Ich lese vor, 1. Korinther 11, 23 bis 26. 1. Korinther 11, 23 bis 26. Den Text werden die meisten von euch kennen, denn er wird oft beim Abendmahl zitiert. Ich selbst habe vom Herrn eine Überlieferung empfangen und die habe ich an euch weitergegeben. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Herr Jesus das Brot. Er dankte Gott, brach das Brot in Stücke und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott durch mein Blut mit den Menschen schließt. Tut das zur Erinnerung an mich, so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Jesus nimmt Brot und er nimmt verdünnten Wein. Ganz gewöhnliche Lebensmittel für ein damaliges Abendessen. Mit Brot deckten die Menschen zur damaligen Zeit ca. 50% ihres Kalorienbedarfs. Reis, Kartoffeln, Mais, das kannten die alles noch nicht. Nach Wasser war Brot das wichtigste Lebensmittel. Und Wein war die Flüssigkeit, die Geschmack hatte, die man überall bekommen konnte und mit der man Wasser, die man mit Wasser verdünnt hat. Jesus nimmt also etwas ganz Normales, etwas ganz Alltägliches. Beim ersten Abendmahl hat er Passa oder Pessach mit seinen Jüngern gefeiert. Da standen mehrere Leckereien auf dem Tisch. Er hätte sich auch für was anderes entscheiden können, aber er hat das Normalste genommen, Brot und eben den Wein. Das gibt mir ehrlich gesagt ein bisschen zu denken, wenn ich manchmal sehe, wie geistlich aufgeladen und wie sakral so manche Abendmahlsfeier ist. Wenn Jesus sich doch für das Allernormalste entscheidet, was da auf dem Tisch steht, um ihm eine Symbolik zu geben. Und dann bricht Jesus das Brot und reicht es seinen Jüngern. Es wird ihnen zuteil. Er verschenkt sich sozusagen in dieser Symbolhandlung an uns. Und deswegen sagt er, dies ist mein Leib. Die Theologen haben sich in der Vergangenheit gestritten, wie nichts Gutes. Und ich glaube, am Ende ist es gar nicht so unfassbar wichtig, ob es nun bei den Katholiken das Brot zum Körper von Jesus wird oder bei den Protestanten Jesus leibhaftig anwesend ist oder bei den Reformierten ein Akt der symbolischen Erinnerung in ihnen ist. Ich glaube, wichtig ist, in diesem Brot zeigt Jesus, dass er sich uns schenkt, dass wir ihn in uns aufnehmen dürfen, dass wir uns an ihn erinnern. Und dabei muss es nicht nur um seinen Tod gehen. Wir können auch daran denken, wer er war, als er gelebt hat. Wir erinnern uns an ihn. Jesus sagt immer wieder, erinnert euch. Ich verdeutliche es mal an einem Beispiel. Stellt euch vor, eure Mutter backt einen richtig leckeren Kuchen. Das hat sie schon immer gemacht, seit ihr Kinder wart, und ihr liebt diesen Kuchen. Und immer wenn ihr zu Besuch kommt, ihr seid schon erwachsen, immer wenn ihr zu Besuch kommt, dann gibt es diesen Kuchen. Irgendwann habt ihr eigene Kinder und die fangen auch an, diesen Kuchen zu lieben. Und nun fragen eure Kinder euch, ob ihr diesen Kuchen machen könnt, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Ihr müsst weiterhin zu eurer Mutter zum Kuchenessen fahren und alle mögen ihn. Und irgendwann stirbt eure Mutter und sie wohnt allein. Ihr müsst den Hausstand auflösen. Und dann passiert Folgendes. Ihr geht so durchs Haus, guckt euch alles an, geht irgendwann zum Gefrierschrank, öffnet den Gefrierschrank und findet noch 3 eingefrorene Kuchen. Jetzt nehmt ihr diese Kuchen mit nach Hause, taut einen auf und esst ihn gemeinsam mit eurer Familie, mit euren Kindern. Was glaubt ihr, was da passiert? Ihr werdet zwangsläufig anfangen, über eure Mutter nachzudenken. Irgendwann werdet ihr vielleicht über eure Mutter reden. Vielleicht werdet ihr traurig werden, vielleicht werdet ihr lachen, ihr werdet euch Geschichten erzählen. Ihr werdet euch an sie erinnern. Es wird ein bisschen so sein, als wenn sie wieder da ist. Und ich glaube, so in etwa hat sich Jesus das Abendmahl vorgestellt. Gemeinsam miserinnern an einen geliebten Menschen beim Essen und Trinken. Etwas, was irgendwie ganz normal ist und trotzdem auch ganz besonders. Und ich finde es so schön, dass es um Essen und Trinken geht. Jesus reicht erst das Brot und dann reicht er den Wein und er sagt, zumindest bei Luther steht, dass dies sein Blut ist, das für den neuen Bund steht. Den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Was so befremdlich klingt, könnte man auch übersetzen mit, dies kostet mich mein Blut. Und dann wird deutlicher, was gemeint ist. Der Wein steht für den Bund zwischen Gott und den Menschen, der sich von allen vorherigen Bünden unterscheidet, denn der gilt für immer. Es ist Freundschaft mit Gott, die bleibt. Wenn ich also Wein oder Traubensaft trinke, dann erinnere ich mich daran, dass Gottes Freundschaft durch Jesu Blut für mich gilt. Und wenn du willst, dann kannst du quasi schmecken und merken, dass alle anderen Geschmacksrichtungen in deinem Mund von dem Traubensaft verdrängt werden. Und dass das so allumfassend und gültig ist, dass Gottes Versprechen auf Freundschaft über das Leben im Hier und Jetzt hinausgeht. Und dass du keine Fehler machen kannst, um das aufzulösen, kein Versagen. Dieser Bund ist stärker. Es ist ein Bund der liebevollen Treue Gottes mit uns. Im Brot ist Jesus da und im Wein können wir das Evangelium quasi fühlen, die frohe Botschaft unserer Rettung. Und vielleicht fühlst du das nicht, was hier so wunderbar klingt. Aber ich will euch Mut machen, das Fühlen zu lernen, indem ihr es immer wieder ausprobiert. Wir feiern mittlerweile zu Hause Abendmahl, also meine Familie. Wir feiern zu Hause Abendmahl, alle zusammen. Wir versuchen es ganz normal während des Abendessens. Aber ich merke auch, wir lernen das noch. Wir lernen das noch, dass das irgendwie natürlich wird, dass wir das entspannt integrieren und uns hineinfühlen können. Eben an dieses Erinnern an einen geliebten Menschen, an Jesus. Mein jüngster Sohn, der liebt einfach, dass es Traubensaft gibt. Das ist süß, das ist lecker, davon will er so viel wie möglich haben. Mein ältester Sohn und ich, wir mögen alles daran irgendwie. Wir feiern das einfach, uns macht das Spaß, wir erinnern uns an Jesus. Meine Frau findet es oft noch befremdlich, in diesem Setting irgendwie Abendmahl zu feiern. Und meiner Tochter ist es unfassbar wichtig, dass man keine komischen Sachen dabei sagt. Und damit meint sie, nicht irgendwelche Wörter benutzen oder irgendwelche Formeln, die man sonst nicht benutzt. Und ich versuche, mich daran zu halten. Und ich merke aber, es wird. Beim Passa damals gab es eine Tradition, und zwar wurde in einer Familie immer das jüngste Kind gefragt, warum das Fest gefeiert wird. Und wir fragen unsere Kinder auch, warum wir Abendmahl feiern. Und jedes Mal wird das Erinnern an Jesus dadurch auch ein Stückchen anders. Es kommt immer ein neuer Aspekt hinzu. Am Ende von diesem Text, zum Abschluss, sagt Paulus noch einiges, was in der Vergangenheit, in der christlichen Vergangenheit zu manch krassem Verhalten geführt hat, was oft auch Verunsicherung oder schlechtes Gewissen erzeugt hat. Viele Menschen haben die Verse gelesen von Paulus und haben sich gefragt, darf ich jetzt eigentlich am Abendmahl teilnehmen? Ist das auch für mich? Und eigentlich finde ich das sehr schade, weil Paulus sich ja vorher so viel Mühe macht, dass deutlich wird, wie wichtig es ihm ist, dass alle daran teilnehmen dürfen. Und ich will sie euch nicht vorenthalten, wir schauen sie uns an. 1. Korinther 11, 27 bis 34. 1. Korinther 11, 27 bis 34. Wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, muss wissen, er macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder Mensch soll das für sich selbst überprüfen. Erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn bei diesem Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Würden wir uns selbst richtig prüfen, dann müsste der Herr nicht über uns richten. Sein Urteil dient dazu, uns zurechtzuweisen. Damit verhindert er, dass wir zusammen mit dieser Welt endgültig verurteilt werden. Deshalb, liebe Brüder und Schwestern, gebe ich euch die Anweisung, wartet aufeinander, wenn ihr zum Essen zusammenkommt. Wer Hunger hat, soll zu Hause essen. Dann kann eure Zusammenkunft nicht zu eurer Verurteilung führen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Schade eigentlich, wäre schön, wenn er noch gesagt hätte, was er noch regeln will. Aber wir nehmen das, was wir kriegen können. Vielleicht kennt ihr die Worte, wer unwürdig ist, der isst und trinkt sich selbst zu Gericht. Ich finde, in der Basisbibel ist schön übersetzt, hier steht, wer auf unwürdige Weise isst und trinkt. Wer auf unwürdige Weise isst und trinkt. Das Wort, das hier mit unwürdig übersetzt wird, ist nämlich eigentlich ein Adverb. Es beschreibt also kein Nomen, sondern wie wir etwas tun. Es beschreibt die Art und Weise, wie ich etwas mache. Man könnte es auch mit unangemessen oder mit geringschätzend übersetzen. Nicht ich kann also würdig oder unwürdig sein, sondern die Art und Weise, wie ich Abendmahl feiere, kann angemessen oder unangemessen sein oder meinetwegen auch unwürdig. Und das ist ja auch total naheliegend bei dem, was Paulus davor schon alles gesagt hat. Also, saufen, fressen, großes Gelage, auf andere herabschauen, Leute ausschließen oder beschämen, das wäre unangemessen. Das wäre nicht in Ordnung. Und dann fügt er aber auch noch einen weiteren Aspekt hinzu, beziehungsweise er erklärt es noch etwas in Vers 29 und 30. Ich lese sie noch einmal vor. Da sagt er, denn bei diesem Essen und Trinken geht es um den Leib des Herrn. Wer das nicht beachtet, spricht sich beim Essen und Trinken selbst das Urteil. Das ist auch der Grund, warum es bei euch so viele Schwache und Kranke gibt. Ja, manche sind sogar schon gestorben. Wer nicht beachtet, dass es um den Herrn geht, also wer quasi am Abendmahl teilnimmt, ohne teilzunehmen, ohne sich an Jesus zu erinnern, der, steht da, spricht sich selbst das Urteil. In Paulus' Theologie haben zukünftige Konsequenzen wie das ewige Leben oder das Gericht am Ende der Tage immer schon einen Einfluss auf das Hier und Jetzt. Also wer Abendmahl feiert, dass es für ihn keine Bedeutung hat, dem bleibt der Segen durch das Abendmahl aus und er muss das negative Gegenteil akzeptieren. Und Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, weil ihr das Erinnern an Jesus nicht ernst nehmt, gibt es bei euch Kranke und Schwache und einige sind auch schon gestorben. Hier und in diesen Versen wird, in den darauffolgenden Versen wird das Besondere am Abendmahl deutlich. Vorher habe ich über das Normale geredet, jetzt geht es um das Besondere, dass es eben nämlich einen Unterschied macht, ob man daran teilnimmt oder nicht. Ich glaube nicht, dass Gott Menschen, die nicht am Abendmahl teilnehmen, mit Krankheit und Tod bestraft. So stellt sich mir Gott in Jesus nicht dar. Ich glaube aber sehr wohl, dass es einen Unterschied macht, ob man am Abendmahl teilnimmt oder nicht. Sonst würden Jesus und Paulus sich auch nicht so viel Mühe geben, diese Wichtigkeit so darzustellen. Das kann man gerade bei kranken und bei alten Menschen oder bei sehr schwachen oder im Sterben liegenden Menschen beobachten, wie das Abendmahl sie berührt, wie es sie tröstet, wie es sie ermutigt, wie es manchmal auch neue Lebensgeister weckt, wie an ihnen sichtbar Gottes Segen zuteil wird. Und deshalb ist es auch eine pastorale Tradition seit den ersten Jahrhunderten, dass Pastoren zu Sterbenden gehen und ihnen vor dem Tod noch ein Abendmahl geben, sozusagen als Wegzehrung für den Übergang in die Ewigkeit. Und deswegen ist es auch in vielen christlichen Traditionen ein Sakrament, also etwas, was eine geistliche Wirklichkeit vermittelt, wo einem Göttliches zuteil wird. Ich glaube, das Abendmahl ist nichts Magisches, sondern es ist was ganz Normales. Und trotzdem ist es besonders, in ihm wird uns nämlich Gottes Segen zuteil, der uns zumindest an dieser Stelle entgeht, wenn wir nicht daran teilnehmen, wenn wir uns gar nicht an Jesus erinnern oder wenn wir das egoistisch machen, also wenn wir daraus irgendwie ein Festgelage machen. Das haben wir als Christen irgendwie verlernt. Unser Abendmahl ist weniger Festgelage, sondern eher sehr reduziert. Und dann steht da, jeder prüfe sich selbst. Und ich bin deshalb davon überzeugt, dass man vom Abendmahl niemanden ausschließen darf. Auch wenn das leider in manchen Traditionen immer noch so Sitte ist. Da steht, jeder prüfe sich selbst. Jeder, der sich gemeinsam an das erinnern möchte, wer Jesus war, was er gemacht hat oder warum er für mich starb, der darf daran teilnehmen. Und ja, das ist ein Glaube an ihn, das ist ein Glaube an Gott. Aber eigentlich reicht ein winziger Funke Glauben aus, nämlich das Bedürfnis, Jesus in der Gemeinschaft des Abendmahls kennenzulernen. Und es darf auch ein Ausprobieren sein. Wenn du natürlich gar nicht an die Existenz Gottes glaubst, dann macht es keinen Sinn, am Abendmahl teilzunehmen. Aber wenn du ihn kennenlernen willst, dann möchte ich dich einladen, mitzumachen. Wisst ihr, beim ersten Abendmahl, da sagte Jesus seinen Jüngern, einer von euch wird mich verraten. Und alle Jünger fragen Jesus, bin ich es? Bin ich es? Ich glaube, die Jünger haben ganz tief gespürt, okay, demnächst passiert hier was Schlimmes. Zum einen hat Jesus ein paar Andeutungen gemacht, zum anderen merken die aber, Mensch, da entsteht politische Unruhe. Und jetzt sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Keiner war sich sicher, dass er es nicht ist. Alle hatten eine ganz, ganz zweifelnde Grundhaltung. Und auch Judas war bei diesem Abendmahl dabei, der ihn nachher verraten hat. Und Jesus hat mit all diesen Zweifeln und Sündern gemeinsam Abendmahl gefeiert. Niemand von diesen zweifelnden Sündern wurde vom Abendmahl ausgeschlossen. Alle waren dabei. Und ich glaube, der Grund ist, weil es hilft zu glauben. Ich glaube, das Abendmahl kann uns helfen zu glauben. Wenn du Zweifel hast oder dich schlecht fühlst, wenn du irgendwo Schuld weißt oder Versagen, dann will ich dir in aller Deutlichkeit sagen, bitte nimm am Abendmahl teil. Es könnte dir helfen. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr einen ganz persönlichen und auch einen ganz normalen Weg mit dem Abendmahl findet. Aber ich glaube, dafür muss man das auch aktiv beeinflussen. Sorgt bitte dafür, dass das Abendmahl für euch ein normales Erinnern an einen geliebten Menschen, an Jesus wird. Und vielleicht gefällt dir die eine Art mehr und die andere weniger. Vielleicht fühlt sich einiges für dich komisch an. Und ich glaube, dann hat man zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man versuchen, sich darauf einzulassen, oder man probiert eine andere Art aus. Wenn du überfordert bist, es selber für dich zu gestalten, dann kannst du das bei uns in der Gemeinde feiern. Wir feiern heute Abendmahl. Man kann hinten angeleitet Abendmahl zu sich nehmen. Man kann vorne alleine quasi Abendmahl nehmen mit den anderen Leuten, die daneben stehen. Wir feiern zwischendurch in unserem Gemeinderaum Abendmahl, manchmal sogar nach einem Abendessen. Auch daran kann man teilnehmen. Ich glaube aber, zum Gewöhnen braucht es mehr als ein paar Mal im Jahr. Wenn ihr in irgendeiner Gruppe seid, wo ihr nicht alleine seid, 2 Leute, 3 Leute, 4 Leute, dann schlagt es doch mal vor. Schlagt einfach mal vor, hey komm, wollen wir nicht zusammen Abendmahl feiern? Ich glaube, dabei kann man nicht viel falsch machen. Und auch wenn es am Anfang befremdlich ist, dann denke ich daran, ich glaube, für die Jünger war es am Anfang auch befremdlich und irgendwann haben sie sich daran gewöhnt. Ich wünsche mir zutiefst, dass das Abendmahl für Christen wieder was ganz Alltägliches wird. Das trotzdem so besonders ist wie die Entdeckung eines Kuchens im Gefrierschrank.